Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre die zuverlässige Stimme von Ann-Kathrin Gorny und die von
Nito Torres.
Das ist vollkommen korrekt. Wir befinden uns in verschiedenen Plätzen, denn ich bin in Bottrop, da wo ich hingehöre, und du bist in?
Ich bin in Bremen, so gesehen auch in da, Bremen. Wo ich hingehöre, zumindest heute.
Ja, eben, arbeitstechnisch, auf Tour. Ann-Kathrin ist mal wieder auf Tour. Und deswegen kommt ja heute ein bisschen später, dieser Podcast. Das macht aber gar nichts, ich schneide das gleich zusammen, lade es hoch und ihr habt die volle Dröhnung dennoch am Samstag. Richtig, genau, Wasser im Ohr. Klingt ja gut an.
Warum treffen wir uns eigentlich hier heute?
Rund ums Ims Ams, Ebertbad herum, die Welt im Allgemeinen, Oberhausen sowieso. Wir haben wieder einen Haufen an fantastischen Kategorien. Ich habe ein wirklich tolles Interview geführt. Ich gucke gerade eine Serie, die mich mal wieder aus den Socken haut, wie immer. Ich habe einen Filmtipp und natürlich den Song der Woche, sowieso. So,
wow.
Und was hast du so? Wie geht's dir denn eigentlich, Ann-Kathrin?
Ich bin müde.
Du bist müde?
Ich bin einfach sehr müde. Es sind einfach sehr viele Frauen, also es sind ja immer viele Frauen um mich. Aber ja, jetzt, ich bin gerade mit einem 30-köpfigen Chor auf Tour. Es sind also noch deutlich mehr Frauen. Und ich bin einfach sehr müde. Und stelle mir wichtige Fragen hier im Hotelzimmer. Nito, wusstest du, dass es Gerüchte gibt, dass man den Wasserkocher auf gar keinen Fall benutzen darf in einem Hotelzimmer?
Nee, warum?
Weil da drin Leute ganz schlimme Sachen auskochen, wenn sie unterwegs sind. Unterwäsche, Menstruationstassen, sowas.
Ach Gott. Ja, oh.
Ja, und seitdem ich das weiß...
Nee, auch bitte nicht. Ach Gott. Ernsthaft?
Naja, ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Also möchte ich hier ganz gut, noch nie. Aber ich habe das letztens irgendwo gelesen und seitdem gucke ich diesen Wasserkocher immer in so Hotelzimmern so sehr argwöhnisch an. Nein, mein Freund.
Also was ich schon mal gehört habe, ist, dass man darin Suppe zubereitet und so Fertigsuppen.
Ja, das ist
darin,
ja nicht so schlimm.
Das ist ja nicht schlimm, außer dass ich dann diesen ganzen Rotz in meinem Tee habe, den ich mir mache.
Ja,
morgens,
gut, dann schmeckt er halt ein bisschen nach Crispy Chili. Das ist ja, mein Gott. Da finde ich, kann man irgendwie noch, aber
oh Gott, ja. Wenn du es sehen könntest, mir läuft gerade eiskalten Rücken runter, das ist wirklich ekelhaft. Oh, Menschen, warum sind Menschen so?
Aber ich habe hier auch das Beste, also wirklich das Beste, was es gibt für mich in einem Hotelzimmer, ist eine Kaffeemaschine. Weil ich finde, morgens im Hotelzimmer wach werden und sich erstmal einen Kaffee machen und wieder zurück ins Bett legen, das ist wie zu Hause. Da fühle ich mich gleich wie zu Hause. Aber ich habe hier so eine Kapselmaschine und dadurch, und die finde ich, da kann ja keiner irgendwas Komisches drin auskochen.
Das ist richtig, vollkommen. Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, was machst du, wenn da löslicher Kaffee liegt?
Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich. Eigentlich würde ich sagen, Kaffee geht vor. Da springe ich über meinen Ekel.
Oh Gott. Nie wieder Kaffeekocher im Hotel benutzen. Oh Gott, das ist ja widerlich.
Ja,
Leute, warum macht ihr sowas?
Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Vielleicht ist es ja auch nur, aber ich möchte, also wenn jetzt gerade Leute, dass ich das anhören und denken, upsi. So, aber
deinen privaten Wasserkocher mitnehmen jedes Mal.
Das ist vielleicht ein bisschen hysterisch.
Oh.
Ich finde ja das ganze Konzept Hotel ist ja eigentlich, also ich meine, auch, also warum haben Hotels ganz oft Teppiche? Warum? Frage ich mich.
Ja. Das ist
auch da.
Ja, ja, ja.
Wieso sind keine...
Na gut,
keine...
also das Teppichkonzept ist ja ein altes. Also, dass Hotels jetzt so Laminat oder Fliesenböden haben, ist ja relativ frisch. Früher hatten die Hotels einfach Teppiche.
Ja.
Und dann hat man bei meiner Mutter, die wohnt ja in so einer, meine Eltern wohnen ja in so einem alten... gerechten Wohnen schon seit Ewigkeiten und da haben die vor ein paar Jahren die Teppiche, also die Fluren neu gemacht und Teppiche reingelegt. Das dauerte natürlich genau, ich glaube 2 Monate, bis alles stank.
Klar.
Weil, naja, alte Leute halt, ne, da passieren halt Dinge und dann werden entweder Sachen umgekippt oder es laufen Sachen aus, über die man nicht reden möchte. Jetzt haben sie den ganzen Scheiß wieder rausgerissen und haben einen Linoleumboden, glaube ich, reingelegt, den man besser pflegen kann. Also warum denkt man da nicht früher darüber nach? Ach, Teppichböden in Hotels. Igitt. Aber ich meine, wer hat denn auch schon alles in diesem Bett gelegen?
Genau, das wollte ich auch gerade sagen, das mit dieser Matratze ist auch so ein Ding. Und ja, hier ja. Es ist wunderschön, also es ist eins der wirklich auf Tour, also wir gehen ja eigentlich immer an dieselben Orte, das heißt, ich kenne meistens die Hotels und das hier ist wirklich ein Hotel und auch ein Frühstück und Zimmer und so, auf die ich mich immer freue, weil es super nettes Personal, es ist super schön, es ist ordentlich, es ist super sauber, es ist aber auch sehr alt, also es sieht so ein bisschen, wenn du über die Flure läufst, so ein bisschen Shining-mäßig aus. Mhm. Aber es ist wirklich ganz wundervoll, aber selbst, also auch wenn man darüber nachdenkt, dann so, und auch an, was ist hier wohl alles schon in diesem Zimmer passiert, also weil das Hotel ist von 1800 irgendwas, wer wurde umgebracht?
Wir haben doch irgendwann mal, wie hieß das, im Monopol, haben wir doch mal ganz oder gar nicht mit, im Monopol übernachtet,
ja,
was ja
da übernachte
direkt
ich auch immer,
Kiez,
wenn ich in Hamburg bin, ja.
Direkt auf dem Kiez gegenüber vom Schmidt-Theater ist. Mhm. Und ja, also...
Da passieren noch ganz andere Sachen, das stimmt. Ja.
Passieren noch ganz andere Sachen, aber als ich da mal geschlafen habe, hatte ich Fußabdrücke an der Decke. Das sind hohe Decken. Fußabdrücke an der Decke. Also, ja, wer weiß, was da passiert.
Oh Gott, oh Gott. Wir hatten ja mal die schönste Geschichte auf Tour in einem Hotel. Unsere Technikerin, wir haben logischerweise im Normalfall Einzelzimmer. Das ist eigentlich so. Also wenn mal ganz irgendwas ganz Doofes ist oder so, dann kann auch mal sein, dass irgendwie ich und unsere Technikerin zusammenschlafen oder so, weil es nicht anders geht. Aber eigentlich haben wir Einzelzimmer. Und dann war Messe. Und ein Zimmer war so, also es war ein Hotel, was irgendwie, ich glaube, es war Kassel, Documenta oder sowas. Es war komplett überbucht, aber es war dann doch irgendwie, alle Buchungen waren da. Unsere Technikerin Alice geht aufs Zimmer und kommt wirklich kreidebleich zurück und sagt, Ann-Kathrin, da ist ein Mann auf meinem Zimmer und der ist nackt und der rasiert sich gerade zwischen den Beinen. Da haben die ihr an der Rezeption einfach einen falschen Zimmerschlüssel gegeben und sie ist einfach rein in dieses Zimmer, während dieser Mann halt unter der Dusche stand.
Naja, natürlich, logisch, ja, klar.
Was man halt so macht. Und was die haben sich dann so auch macht. Am nächsten Tag nochmal im, Frühstückssaal die sich nochmal begegnet. Ja, Hotels, ei, ei, es ist ei, schon ei. Toll.
Wobei die meisten Hotels sind sehr freundliche, saubere, gute,
ja, total.
Hotels, so ist es
ja. Ja, ja, ja. Nein, das war ja, ja auch, das hat ja auch jetzt nichts mit dem Hotel selber zu tun.
Aber
das,
dennoch, ja, ja, aber dennoch hast du hast immer wieder Ausfälle in diesen Hotels.
Klar.
Und naja, man darf nicht darüber nachdenken, was die Hygienesituation angeht.
Mhm. Und ich habe gerade, ich habe hier gerade eben auch im Frühstückssaal, ging tatsächlich der Chef meines alten Chefs an mir vorbei. Nämlich Herr Sonneborn.
Mhm. Das ist ja interessant.
So,
okay.
So.
So, so. Was macht der denn da? Oder wenn du jetzt mal bedenkst, du bist in so einer Bettenburg irgendwo. Nimm ein Kreuzfahrtschiff. Mhm. Da wechseln ja wöchentlich die Leute. Mhm. Das ja. ganze Jahr.
Wahnsinn. Ne?
Aber die wechseln mit Sicherheit nicht einmal im Jahr die Matratze.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Obwohl da 50 verschiedene Menschen drin geschlafen haben.
Ja, schlafen wäre nicht so das Problem,
finde
ich. Genau, ich finde, schlafen ist nicht so schlimm.
Ja, ja. Je nachdem, was die da so machen, im Schlaf, vor sich hin nässen oder so.
Ja, im Sommer schwitzen. Also es ist alles, Rumeitern.
Es ist alles eklig.
Was man so macht.
Was man halt so macht. Guck mal, schau mal, wir waren ja letzte Wochenende im Lutherbäcker.
Wir waren so gesehen auch in einem Hotel, so ein bisschen.
In einer Art Bettenburg.
Ja.
Und ich glaube, die haben auch in den letzten 50 Jahren die Matratze nicht gewechselt. Ich bin ziemlich
das ist
sicher.
Was anderes. Das wird durch die Ostseeluft wird das regelmäßig sterilisiert.
Also, ich verstehe.
Ja, das
ich
ist
verstehe.
Was ganz anderes. Ja. Das ist eine ganz andere Situation. Strupp ist übrigens von der Leiter gefallen. So. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Und mit von einem RTW abgeholt worden, hat Lynn geschrieben.
Ach, du liebes Lieschen.
Warum geht die auf eine Leiter? Aber ganz anders, das ist eine andere Geschichte.
Ja, alle Hörenden, die Strupp ist 77 Jahre alt. Und turnt aber noch rum wie so ein Äffchen. Naja, ist die,
ja, die
ehemalige
ja,
Chefin
auch,
von dem Laden.
Also ich finde auch tatsächlich, dass nur ihr Ausweis verrät, wie alt sie ist.
Ja, das ist richtig. Obwohl im Ausweis steht ja nicht Strupp. Da steht ja ein ganz anderer Name, aber den lassen wir hier mal ungesagt. Wir waren Kuchen essen im Lutherbäcker.
Oh, ja.
Und zwar in Heikendorf.
Oder?
Nee, Probstheierhagen.
Probstheierhagen, genau, Alte Post heißt das oder Altes Café oder sowas.
Probstheierhagen. Und da saßen du und ich und der Max, unser Tontechniker, den wir ja dabei hatten, wir saßen da gemeinsam, haben Kuchen gegessen und dann kam mir die Frage, bist du ein Sahnekuchen-Fan? Also weil ja auch Max, also ihr habt ja beide dann so eine Sahne-Geschichte.
Also ich bin eigentlich überhaupt kein Kuchen-Fan, also weder Sahne noch alles andere.
Ja, du bist ja mehr so Wurstkuchen.
Ich bin mehr der Wurstkuchen-Fan. Jetzt ist es so, dass mein Freund ja ein großes Zuckerproblem hat. Sagen wir, wie es ist. Es ist einfach so.
Ja.
Aber dadurch ist dauernd irgendwas Süßes da. Und seitdem habe ich auch, sagen wir auch, ich habe eine leichte Zucker-Nähe.
Ja, okay.
entwickelt. Ein Interesse.
Eine Zuckernase.
Ein kleines Interesse habe ich da entwickelt. Und ich, weiß ich, ich glaube, ich bin einfach immer, also wenn ich Kuchen esse, dann muss der tatsächlich richtig gut sein. Also irgendwie so weiß ich nicht. Also mich interessiert das dann nur, wenn das richtig gut ist. Und dann ist es mir, glaube ich, egal, ob Sahne oder was anderes ist.
Mhm.
Also dann finde ich, also wenn das eine gute Sahnetorte ist oder Buttercreme, finde ich auch fantastisch. Wenn das richtig gut gemacht ist, esse ich, glaube ich, fast alles. So, aber wenn ich mir meinen allerliebsten Kuchen wünschen würde, dann wäre das auf jeden Fall irgendwas so Cheesecake-mäßig, irgendwie sowas.
Mm. Mit was drin, so Rosinen, Mandarinen oder pur?
Nee, pur, glaube ich.
Pur. Es gibt, den habe ich aber auch nur einmal gemacht, weil man davon dicke Arme kriegt vom Schlagen. Bei YouTube habe ich das gesehen, ein Rezept von Gordon Ramsay für einen Cheesecake, der ausschließlich, glaube ich, aus Frischkäse und Quark besteht. Ausschließlich. Ist nichts anderes drin. Den muss man eine halbe Stunde schlagen.
Ah.
Und am besten mit der Hand.
Mhm,
also
natürlich.
So sagt er das. Und das Ding ist der Hammer. Hammer. Also wirklich, ja. Ja, ich bin auch mehr so ein, erstmal bin ich ein Käsekuchentyp. Ich glaube ja ganz fest daran, am Käsekuchen erkennst du das Café, dass
absolut.
Es guter ist.
Absolut, ja, absolut, das stimmt,
und,
überhaupt am Kuchen.
Es gab in Siegburg, den habe ich leider so nie wieder gegessen, die haben nachher, das war ein privater Betreiber, das Café Fassbender, und der hat eine Limonentart gemacht mit Baiser.
Mm.
Und der hat später dann seine Rezepte verkauft, als er in Rente gegangen ist, und dann gab es davon auch noch Ableger in Bonn, und ich glaube in Köln gibt es auch einen. Das wurde aber nie wieder so hergestellt, wie der das gemacht hat. Das war wirklich, dieser Kuchen war der Hammer. Der absolute Hammer. Also, joi. Aber auch so, falls ihr mal oben in der Ostsee seid, in Probstheierhagen gibt es einen Laden, so einen Kuchenladen, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Also wenn man eingibt Café Probstheierhagen, ist das, glaube ich, das Einzige.
Genau.
Ja.
Da, also, wow, das sind schon ziemlich sehr gute Kuchen.
Mhm. Und es ist halt auch so ein richtig altes, also da ist ja, glaube ich, auch seit sehr vielen Jahren nichts geändert worden. Die machen einfach sehr guten Kuchen und häkeln immer noch die Tischdeckchen. Ja.
Während sie darauf warten, dass die Kuchen im Ofen gar werden, häkeln die selber Tischdeckchen. Genauso sieht das da aus. Es ist echt super. Ich habe eine Art Filmempfehlung.
Okay. Ist das jetzt die Serie, mit der du so geplättet bist, oder ist das was anderes noch?
Naja, die Serie ist eigentlich die eigentliche Empfehlung, Dirk. Aber, also pass auf, folgendes. Ich muss es gestehen, einfach um diese Filmserie zu komplettieren, den letzten Teil von Impossible Mission angeguckt. Mission Impossible? Weißt schon. Ja, Tom Cruise läuft und bricht sich die Knöchel. Und da ist der letzte Teil, der ist echt, den muss man sich nicht angucken. Der ist durcheinander und doof und uninteressant. Auch die Stunts sind, dafür wird er ja immer so gelobt, dass er so wahnsinnig tolle Stunts macht.
Macht das ja auch selber, ne?
Er macht das selber und ja, weil er schon so alt ist. Und guck mal, Strob ist auch von der Leitung gefallen. Also bitteschön.
So gesehen, auch der Tom Cruise der Kabarett-Szene, ja, das stimmt.
Es gibt eine Szene, und da spoilere ich mal ein bisschen. Es gibt eine Szene, die dauert so, ich weiß nicht, vielleicht 8-10 Minuten, da ist er in einem U-Boot und muss irgendwas aus dem U-Boot rausholen.
Mhm.
Und ist so ganz, ganz tief unter Wasser. in so einem Druckanzug, schlag mich, weil sie tot, weil sie, keine Ahnung. Und die Szene, die ist so klaustrophobisch, die ist so gut gedreht. Also wenn du den Film mal irgendwo am Streamingdienst umsonst kriegst, interessiere dich nicht für den Film. Nur die Szene kurz vorm Schluss im U-Boot, die ist der Hammer. Die ist okay. Da habe ich echt auf dem Sofa gesessen und die Luft angehalten. Das fand ich echt den Hammer. Und im Zuge dessen ist mir meine Filmempfehlung eingefallen. Es gibt einen Film, der heißt 13 Leben. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Da geht es um eine thailändische Fußballmannschaft. Kleine Jungs, die in eine Höhle gegangen sind mit ihrem Trainer als Ausflug. Und dann bricht der Monsun aus und die werden eingeschlossen in dieser Höhle.
Ja.
So. Und kennst du die Geschichte auch dazu?
Ja, die
also
ist
die
doch
ganze
wahr.
Geschichte? Die ist wahr, die ja, ist ja. wahr. Die haben einfach nur, das haben sie abgedreht mit Viggo Mortensen und mit noch irgendwem, keine Ahnung. Und wenn du den Film siehst, dann denkst du, wow, was eine Story. Also die muss man sich auch erstmal einfallen lassen. Die Wendungen, das alles. Und dann gibt es dazu, und jetzt komme ich zu der wirklichen Empfehlung, es gibt eine Dokumentation. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ich meine auf Amazon Prime.
Mhm.
Und es gibt eine Dokumentation über das, was wirklich passiert ist, weil das alles im Film festgehalten wurde, im Film mit Kameras festgehalten wurde. Das, was wirklich passiert ist. Und das ist so abgefahren, das ist so unglaublich, was da geschehen ist. Das ist so spannend, das ist so klaustrophobisch, das ist noch mal geiler als der Film.
Oh, ich glaube, ich habe eigentlich gar nicht solche Ängste, aber Höhlen, ganz furchtbar. Ich glaube, weiß nicht, ob ich das gucken kann.
Warum Menschen das machen, wer soll das? Warum sollten die das tun?
Ja, aber dieses Tauchen und so. Oh.
Das ist unfassbar. Das ist wirklich eine unfassbare Geschichte. Absolut, absolut verrückt. Was die gemacht haben, weil, was machst du, wenn die verloren gehen? Dann rufst du die Marines oder so oder die ganzen Supertaucher sonst zusammen. Aber die schaffen es nicht, die kommen da nicht rein.
Oh.
Die kommen da nicht rein. Und es gibt dann weltweit zwei bekloppte Freizeittaucher. Das sind auch noch ein Zahnarzt und ein irgendwas Arzt oder sowas, die das können. Es gibt nur zwei Menschen auf der Welt, die in so eine Höhle rein können. Also es ist wirklich wie, als hätten sie sich das ausgedacht, wie dieses Ding mit diesen Bohrern, die auf den Asteroiden geschickt werden.
Bruce Willis. Armageddon.
Bruce Willis, ja. Genau. Armageddon. Also genau so eine Geschichte ist das. Völlig verrückt. Also wirklich, das ist so spannend, das ist, weiß ich nicht, spannender als jeder blöde Tom Cruise-Film. So, das ist wäre meine Empfehlung für
also ich bin jetzt schon nass geschwitzt vor Aufregung.
für einen sonnigen, nicht so sonnigen Novembernachmittag.
Oh, ist so, es bei uns auch so unangenehm?
Wie Wetter? Meinst du das jetzt? Ne, hier scheint die Sonne.
Ach wirklich? Okay, hier nicht.
Ja, hier ist blauer Himmel und die Sonne scheint. Und es ist eigentlich eine Verschwendung, dass ich jetzt gerade hier am Rechner sitze. Aber was soll ich tun? Machen wir ja alles nur für euch.
Mitgehangen, mitgefangen. So, ja.
Worin ich aber gerade voll festgehangen bin, dazu auch noch, ist, Ende November kommt ja die letzte Staffel Stranger Things.
Mhm.
Und ich muss gerade nochmal alle Staffeln durch.
Oh, wow.
Das ist die einzige Serie, wo ich das vorher immer gemacht habe. Immer noch vorher nochmal alles gucken, damit ich auch wirklich genau Bescheid weiß, was da ist. Und jetzt bin ich gerade, ich weiß gar nicht, glaube ich, Staffel 3 oder 4 bin ich jetzt, glaube ich, gelandet. Und da gibt es doch hinten raus, das ist Spoiler-Alarm, diese wunderbar, wirklich unfassbar, hast du was gesehen, ne?
Mhm.
Ja klar, diese wirklich unfassbare Szene, wo Dustin mit Susie, Dustin ist der mit den Locken, der Nerd mit den Locken, und der hat doch im Sommercamp diese Freundin kennengelernt, Susie, und er sagt immer, die gibt es, und alle sagen, du lügst.
Mhm, die gibt's nicht, ja.
Und ganz am Schluss kann sie dann das Rätsel lösen.
Ja.
Und damit sie das macht, muss er für sie Neverending Story singen mit ihr gemeinsam. Erinnerst du dich an die Szene?
Ja, ganz wundervoll.
Das ist so, ich freue mich, also ich bin jetzt gerade am Anfang dieser Staffel und freue mich jetzt schon darauf. Deswegen ist mein Song der Woche natürlich
Neverending Story
von Lee Mal. Das muss auf die Playlist drauf.
Oh, das ist auch so ein Muppets-Lied, ne? Wo man sich vorstellen kann, wo immer so Muppets auf dem Hintergrund
sind. Genau. Echt toll. Echt toll, toll, toll. Und du so?
Ja. Ich bin nichts mehr.
Wir sind hier aus Lutherbeck wiedergekommen. Mhm. Am Tag danach, den ganzen Tag habe ich in der Tierklinik verbracht. Meinen beiden Hunden, um danach hier hinzufahren. Also ich habe keine Ahnung. Ich kann Farben riechen. Ich fühle mich nicht mehr.
Oh Gott, oh Gott. Ich würde dir Schokolade schicken, aber du bist ja eher wieder hier. Wenn wir uns wiedersehen, bringe ich dir eine Wurst mit.
Oh ja, das ist eine gute Idee.
Was meinst du?
Das ist eine richtig gute Idee. Eine Heilwurst.
Eine Heilwurst. Aber eine ganz kleine, weil es ja homöopathische Dosis ist. Meine Kleine hatte eine Mandelentzündung. Hat zweimal Antibiotika bekommen. Das erste schlug gar nicht an, das nächste schlug an. Aber diese Mandel ist eine dieser Mandeln scheint immer noch geschwollen zu sein. Und deswegen hat der HNO ihr jetzt ein homöopathisches Mittel verschrieben. Mhm. Die erste Dosis für 25 Euro, die schien noch nicht die Arbeit getan zu haben. Jetzt kommt gerade die zweite Dosis für 25 Euro und ich frage mich echt, ey. Also für 25 Euro kriegst du so viel leckeres Eis.
Absolut.
Was auch gut für die Mandeln ist.
Du, man kriegt für 25 Euro, also auch wenn ich mir keine Freunde damit mache, einfach auch sehr viele Medikamente, die durch so Studien durchgegangen sind und Wirkung haben. Aber hey.
Du kriegst von mir, damit sie wieder besser geht, eine nicht homöopathische Dosis ja, Heilwurst.
Okay, oh, ich sehe schon so Werbespots für Heilwürste. Ja.
Ja, egal.
Ja, aber dann darf man die wahrscheinlich gar nicht mehr Wurst nennen.
Nein.
Wobei die ist ja gegen diese ganze Esoterik-Geschichte. Und dann würde sie wahrscheinlich groß aufs Plakat kommen bei der CDU.
Das stimmt.
Fleisch das heilt.
Ich finde aber grundsätzlich auf den CDU-Plakaten sind schon einige Würste. Also so gesehen, da.
Das ist. Ja. Und ich wollte gerade sagen, also eine richtig große Wurst, aber es sind ja alles große Würste, also.
Genau, das Wort Wurst ist einfach auch wirklich ein sehr seltsames Wort. Also, die deutsche Sprache ist schon komisch, ne?
Ja,
seltsame
ja.
Laute aneinandergereiht, Wurst.
Wurst. Wurst war ja das erste Wort, was meine zweite sprechen konnte. Sie sagte Burs. Alles war Burs, war Wurst. Und dann haben wir ein Lieblingsbuch, das habe ich auch immer noch bei mir im Schrank stehen hier. Zwei Kinderbücher hier bei mir so im Wohnzimmer, die man sehen kann immer. Das waren die beiden Lieblingsbücher meiner Kinder. Das eine war der Herr Anders und das andere ist Ich will Wurst. Das ist die Geschichte der Familie.
Das ist eine gute Art der Sozialisierung, ja.
Ja, das ist die Geschichte der Familie Katz. Und die Familie Katz, die will zum Picknick und hat aber die Wurst vergessen. Und der kleine, ich weiß nicht mehr, wie der kleine heißt, auf jeden Fall der kleine Katzenjunge, der will, läuft jetzt nach Hause und sagt immer nur, ich will Wurst. Ja, aber du kannst doch das und das. Nein, ich will Wurst. Das ist das Buch, man handelt dieses Buch. Er geht nach Hause, findet die Wurst. Also im Kühlschrank, also durch Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer. Es wird gruselig und irgendwann spätabends kommt er zurück mit seinem Stück Wurst und grillt es überm Feuer. Das ist doch eine Botschaft.
Oh, ein Wurst-Happy End.
Ein Wurst-Happy End, genau. Ich bin ja auch immer noch für diesen Wurst-Podcast.
Ja, es gibt auch so Podcasts, die testen irgendwie hier Süßigkeiten. Das macht doch Lisa zum Beispiel.
Genau.
Genau, wir testen die hatten Würste. Wir doch schon mal. Ja, finde ich
Wurst.
Gut.
Wobei es ja immer weniger handgeklöppelte Wurst gibt. Also, komm mal mit dem Programm der Woche, komm.
Ach ja, stimmt, wir arbeiten ja in diesem Theater, ne? Das war das. Also, am 13. Mein Gott, 13. November, es ist einfach schon Mitte November, Nito.
Hör auf.
Oh, am 13. November.
Fucking Weihnachten.
Der großartige René Steinberg.
Ja. Ja, der ist toll.
Ja, der ist fantastisch. Kommt. Immer ein toller Abend. Ist einfach ein, ein großartiger Komödiant, ein unglaublicher Sympath, finde ich, auf der Bühne. Mhm. Und es ist einfach, es ist immer ein...
Und er kann gut tanzen.
Und er kann auch noch gut tanzen. So.
Ja.
Am 13.11. bei uns. Am 14.11. die Springmaus. Also beziehungsweise ist das ja Springmaus Improvisationstheater. Das heißt, es ist eine Gruppe von Leuten, die auf Zuruf einen Abend gestalten. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, es gibt ja mehrere Gruppen, die in Deutschland unterwegs sind, aber Springmaus ist definitiv, würde ich sagen, eine der besten. Also es gibt noch viele gute, aber Springmaus ist wirklich eine der besten. Kommen schon seit Jahrtausenden ins Ebertbad. Es sind immer ganz, ganz tolle, witzige und immer andere, vor allem immer andere Abende. Genau, am 14.11. bei uns im Ebertbad. Am 15.11. an dem Samstag, Gina Dell'Amore mit ihrem Weihnachtsprogramm. Leute, Weihnachten, es fängt einfach an.
Ich möchte das nicht.
Weiß ich nicht.
Also mit Gina Dell'Amore gerne, aber ich möchte keine Weihnachten haben. Ich will, dass das nicht stattfindet dieses Jahr. Können wir darüber reden?
Ich würde da mal einen Antrag schreiben und dann gucken wir mal gemeinsam drüber und dann reichen wir das einfach ein.
Klingt gut.
Bei der Oberwurst. Mal gucken, was passiert. am 16. am Sonntag. Howie. HP Lenkheit ist yeah. Howard Carpendale. Also ist ausverkauft. Und wir spielen es aber auch nächstes Jahr wieder an einigen Terminen. Wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, Leute, dann ist wirklich, also aber sowas von... Also allerhöchste Eisenbahn. Es ist ein großartiger, bunter Abend und man hat danach Ohrwürmer von Songs, von denen man dachte, dass man sie gar nicht kann. Man kann sie aber auswendig.
Oder auch Ohrwürmer von Songs, wo man sich fragt, warum?
Das stimmt.
Ja, das war's schon wieder. Ist großartig. Ja, dann rutschen wir doch jetzt ins Interview rein mit Anni Heger. Jetzt fragen sich alle, wer ist Anni Heger? Anni Heger habe ich in Lutterbeck getroffen. Und wir haben spontan gesagt, komm, morgen früh setzen wir uns zusammen und quatschen. Und es war so ein schönes, so ein unterhaltsames und tiefes Gespräch und eine tolle Frau. Ja, könnt ihr euch einfach mal anhören. Ich muss eine Sache vorweg sagen. Es gibt eine Frage, eine Behauptung, die ich aufstelle in dem Interview. Und mir fällt der Name nicht ein. Der Name, den ich da meinte, war James McAvoy. Der Schauspieler James McAvoy. Mhm. Nun mal so, werdet ihr wissen an der Stelle, wo es ist. Also, Anni Heger. Gut, dass wir bei den Guten sind.
Die haben Kekse.
Die haben Kekse? Die Guten haben Kekse?
Ja, die Guten haben Kekse.
Also, okay. Ja. Anni Heger, ich freue mich total. Wie spät haben wir es denn jetzt?
Ich weiß nicht. Es ist auf alle Fälle eigentlich gar nicht unsere Zeit.
Es ist überhaupt nicht meine Zeit, so zu reden. Deswegen hoffe ich, dass du viel redest. Abgesehen davon, dass ich vollkommen unvorbereitet bin. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte eigentlich überlegt, ich nehme das mal mit und guck mal, ob ich mich mit irgendwem von euch unterhalte. Und
jetzt stand ich da so rum gestern.
Wir das jetzt sind, war mir also da so und das ist doch total, oder?
Ich freue mich sehr. Wir haben uns quasi, also ich bin jetzt 42, wir haben uns 42 Jahre meines Lebens nie gesehen und dieses Jahr schon zweimal.
Ja. Krass. Das ist doch ein Zeichen.
Absolut.
Muss ein Zeichen sein. Wir haben uns das erste Mal gesehen in Bottrop beim Benjamin Eisenberg.
Mhm.
Ich glaube, ich habe Werbung gemacht für meinen Mitsingabend.
Ja, definitiv. Die Leute haben sehr laut gesungen.
Haben sehr laut gesungen. Und du hast Heimatmusik gemacht, sozusagen. Unter anderem. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind gerade in Lutterbeck, im Lutterbecker. Lutterbecker, haben wir schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen, Ann-Kathrin und ich, ist ein Laden in Lutterbeck, an der Ostsee, Kielerförde. Ein dem Ebertbad sehr, sehr verbundener Laden und mit viel, viel, viel Geschichte und das würde jetzt viel zu weit führen, das alles zu erzählen, alles viel zu lang. Auch ich bin seit 20 Jahren hier, immer wieder regelmäßig. So, und Lutterbecker feiert 50. und wir sind die Wunschkinder, heißt es. Ich weiß nicht, ob ich Wunschkind oder Notlösung bin, Notnagel, aber du gehörst ja zum Haus.
Ich weiß nicht, du bist ja länger hier als ich, aber ich weiß gar nicht, wie alt bist du eigentlich, Nito?
Oh Gott, das
ist ja ein bisschen. Alles, okay, gut.
Ich bin 56 Jahre alt.
56, vielleicht liegt das daran, dass du dann schon länger auch diesem Haus verbunden bist. Ich bin vor 14, 15 Jahren hier mal reingestolpert. Und dann lässt das Lutterbecker einen ja nicht mehr los. Ja, also man gerät in diese magischen Fänge. und kommt dann auch immer wieder. Und ich bin gerade erst vor 2 Wochen hier gewesen mit den Deichgranaten. Das ist ein Kabarettprogramm zum Thema der wehrhaften Demokratie auf Plattdeutsch, was ich mit meiner Cousine mache. Und ich war im Sommer auch mal privat da für eine Woche. Man kommt hier einfach immer mal her, um ja sich auch mal den Kopf waschen zu lassen oder die Flausen zu sortieren, weil das können die hier ganz gut. Entweder, weil sie einen total in Ruhe lassen und dann sortiert sich was von alleine, oder man sitzt sehr lange abends und man kriegt sehr direkt gesagt, was man von den Flausen hält. Ja, also deswegen kommt man immer wieder gleich.
Ich habe gestern überlegt, was sag ich? Sag ich auch was zum Lutherbäcker? Es wurde dann ja alles gesagt, ich musste nichts mehr sagen. Und dann dachte ich, ich würde so wahrscheinlich sowas sagen wie, die wissen von mir mehr, als ich selber von mir weiß hier.
Ja.
Man lässt sofort alles los und erzählt auch alles, finde ich. Also irgendwie ist das so ein...
Vielleicht können die mal so ein, vielleicht können die über Kasse abrechnen irgendwann mal. Also dass dass man hier so hinkommt und das ist so ein therapeutischer Ort und das wäre geil, wenn das nochmal so, ob man da, kann man das zertifizieren lassen?
Das, vielleicht, keine Ahnung. Bei der AOK.
Vielleicht.
Ich habe jetzt noch gehört, es gibt eine Reisegesellschaft, eine amerikanische USA, US-amerikanische Reisegesellschaft, die verkaufen für $80,000 an wohlhabende Familien Reisen und da ist dann Familientherapeut dabei. Du fährst auf irgendeine tropische Insel.
Damit man nicht geschieden wieder zurückkommt,
oder? Sowas in der Art.
Das ist ja was.
Und ich meine, also $80,000 können die hier gut gebrauchen.
Das geht ja,
und
allerdings.
Das geht auch viel einfacher hier.
Ja. So. Mit ein bisschen weniger Luxus. Also Luxus, das, was reiche Menschen als Luxus vielleicht ansehen.
Genau.
Weil ich finde das hier schon einen großen Luxus, zum Beispiel die Netzlosigkeit hier. Ah. Also der Luxus der Unerreichbarkeit an vielen Orten in diesem Haus, das ist schon toll. Und dann natürlich die Luft und so nah am Wasser. Ach, mal wieder eine Lobeshymne auf 50 Jahre, Lutherbäcker.
Oh ja. Du bist Ostfriesin.
Ja.
Aber hier ist ja Schleswig-Holstein.
Ja, ist Ausland.
Ist aber gar kein Problem mit dem Platten. Oder sind
geht so. Ich habe gestern auf der Bühne mein Plattdeutsch etwas entschärft, sozusagen. Also wenn man sich so die
das
Plattdeutsch...
Das war die entschärfte Version?
Ja, also das, die unterschiedlichen Dialekte innerhalb des Plattdeutschen variieren durchaus stark. Und am unverständlichsten Ende liegt tatsächlich ostfriesisches Plattdeutsch. Weil wir so nah an der niederländischen Grenze sind und deswegen... da auch ganz andere französische Lehnwörter benutzen gemeinsam. Wir haben den gleichen Diminutiv, also wir machen dieses Ch überall dran. Das macht man hier in Schleswig-Holstein gar nicht. Aber zum Glück bin ich mit der plattdeutschen Sprache schon so viele Jahre unterwegs auf Bühnen. Und als ich das allererste Mal hier in Lutherbäck gespielt habe, war das allererste Mal, dass ich in Schleswig-Holstein gespielt habe. Mhm. Und ich merkte nach 3 Minuten, ich verliere die Leute. Die verstehen mich gar nicht. Und musste dann relativ schnell mir eine Strategie auf der Bühne überlegen, wie ich das hinbekomme. Und hab dann, und da musst du ja dem Publikum das Publikum sein, geschaut, was kann ich mit dieser Sprache, ohne sie völlig zu verleugnen und jeden Ostfriesen zu entzürnen, was kann ich damit machen, damit die Leute mich verstehen? Ja, und jetzt geht es.
Mhm. Hast du diesen Film Amrum gesehen?
Noch nicht.
Zufällig? Weil der, ich glaube auch, dass es Friesisch ist.
Das ist Friesisch, genau. Friesisch, das ist nicht unbedingt Plattdeutsch, aber es ist auch
untertitelt, weil man es auch einfach nicht versteht. Keine Chance. Ja. Keine Chance. Also ich bin ja Kölner.
Das macht doch nichts.
Ja, die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Auf der anderen Rheinseite denkt man das so.
Ja.
Also, ich komme mit dem Eiflerplatt so gerade noch klar, mit dem Öcherplatt, das ist ja auch, das sind ja alles nur 50 Kilometer entfernt. So und so richtig schweres Kölsch verstehe ich. Sprechen kann ich es auch, aber nur, wenn ich mich konzentriere. Aber ein ganzes Stück oder einen ganzen Abend, eine ganze, wie rutscht man denn da hin? War das eine bewusste Entscheidung oder bist du da reingeraten?
Ich bin da reingeraten, sozusagen. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit meiner Muttersprache, also mit dem Plattdeutschen auf der Bühne stehen würde. Also ich wollte Liza Minnelli werden, Ostfriesland sozusagen. Ich wollte ganz, ganz große Bühnen und Federboas und Bling Bling und so weiter. Da kam jetzt irgendwie Plattdeutsch in meinen Träumen nicht so vor. Und deswegen bin ich da wirklich reingeraten. Es war so, dass ich eine große Moderation gemacht hatte in Oldenburg in der EWE-Arena. Und Habe dann mit einem Typen, der auf der Bühne stand, Plattdeutsch geredet, weil ich wusste, der spricht Plattdeutsch, und habe halt ihn dann noch irgendwie Plattdeutsch anmoderiert und abmoderiert. Und hinterher auf der Aftershow-Party kam jemand vom Staatstheater Oldenburg und sagte, wir wussten ja gar nicht, dass du Plattdeutsch sprichst. So, und an dem Haus war ich schon als 19- und 20-jährige Regieassistentin und habe später dort getanzt. Und dann sag ich, jetzt auch noch Plattdeutsch, wow. Und die fanden das irgendwie spannend. Und dann bekam ich ein paar Wochen später einen Anruf von der Dramaturgin, und die sagte, wir haben eine richtig gute Idee, was hältst du davon, wenn du den Mephisto in Goethes Faust spielst, aber auf Plattdeutsch? Und da habe ich nicht gefragt, wie viel Geld es gibt oder sonst irgendetwas. Ich habe sofort ja gesagt. Ich hätte dafür alles abgesagt. Also Mephisto erstmal zu spielen, irgendwie auch als Frau, natürlich mighty intriguing. Also das fand ich wirklich spannend. Und dann auch noch auf Plattdeutsch, sozusagen als Sprache des uneingefärbten Glücks. Also ich sage immer gerne, Plattdeutsch ist die Sprache, die haben wir alle mal gesprochen, bevor wir aus dem Paradies vertrieben worden sind. Das ist so eine Ursprache. Und bei mir löst die natürlich ganz, ganz viel aus. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn ich, Mini-Exkurs, auch wenn ich eine Predigt schreibe, weil ich bin ja auch für Kirche unterwegs, muss ich mir manche Bibelstellen kurz mal auf Plattdeutsch übersetzen, damit sie mich nochmal anders erreichen und ich sie verstehe. Weil die plattdeutsche Sprache schon eine andere Poesie und gleichzeitige Direktheit hat. Auch wenn du es gestern nicht alles verstanden hast, logisch, aber irgendwie überträgt es sich doch von Herz zu Herz.
Naja, ich hab ja erzählt. Ich saß ja mit Dagmar hinter der Bühne, und dann haben wir das quasi auf Kölsch übersetzt, was du da gesungen hast. Und weil wir sofort gemerkt haben, da ist völlig egal, was du da singst. Es geht um Heimat. Und das ist ja ein Gefühl, dass wir alle irgendwie haben wollen, verleugnen, weil uns das zu kitschig ist. Aber in dem Moment, wo es einen erwischt, was willst du denn dagegen machen? Kannst du gar nichts machen.
Gar nichts. Und wenn mir so ein halber plattdeutscher Satz irgendwo in der Bahn ins Ohr weht, da wird mir ganz warm im Bauch. Mhm. Also sofort schlägt irgendwas Wurzeln in mir, wie auch immer. Und das finde ich spannend, dass das gerade über Sprache so passiert. Natürlich, also wenn wir uns von Heimat irgendwie erzählen wollen, brauchen wir ja auch Sprache. Wir müssen Worte für Dinge finden, um anderer Menschen Geschichten zu verstehen und gleichzeitig unsere Geschichte zu erzählen. Und das Lied, was ich gestern als letztes gesungen habe, da wo der Saal immer yo schrie, genau, da geht es ja darum, dann lass uns doch mal Heimat werden für die keine mehr haben. Denn wir haben so viel davon. Wir haben so viel Heimat. Und die ist so, die ist keinem Jahrhundertsturm gewichen, oder die, also die ist noch nicht ersoffen. Hier ist kein Krieg. Wir haben eine Menge davon.
Ja, ja.
Dann lass uns doch mal Heimat sein für andere. So, und das ist immer ganz spannend, weil die Leute immer yo schreien, weil ich ihnen das am Anfang sage, und sie merken manchmal erst nach der zweiten Strophe, wozu sie eigentlich gerade ja sagen. Aber das ist hier in Lutherbeck schon auch. Man ist hier doch sehr offen für diese Themen.
Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon.
Ja, und, aber kurz, also das ist ja nun ein sehr ernsthaftes Fach gewesen, ne? Also Mephisto und Goethe und Faust. Ja. Und ich habe dann irgendwann die Dramaturgie übernommen für das größte niederdeutsche Kulturfestival. Und da fragte mich der Intendant, ob ich innerhalb des Festivals nicht ein Soloprogramm spielen möchte. Ich sei doch ganz lustig. Ja, und dann habe ich das gemacht, und so kam dann irgendwie Kabarett und Comedy und Dönches und so ein bisschen dazu. Mhm.
Schaffst du es Richtung Süddeutschland?
Mit der Deutschen Bahn manchmal nicht.
Nee, das meine ich nicht.
Aber
ich meine mit deiner Sprache.
Ich spiele auch in Süddeutschland. Auch die Weihnachtsshows, gerade die Weihnachtsshows, weil mit Weihnachten erreicht man nochmal ganz anders Menschen. Und die finden das dann auch richtig gut, dass zwischendurch ein plattdeutsches Lied kommt. Und meistens habe ich da irgendwelche Buten-Ostfriesen sitzen, also ausgewanderte OstfriesInnen, die einfach sich so freuen, wenn dann was Plattdeutsches kommt. Dazwischen Plattdeutsch sprechen macht überhaupt gar keinen Sinn, weil das versteht keiner.
Ja, natürlich.
Ja. Aber ich war, keine Ahnung, letzten Dezember in Remchingen bei Karlsruhe. Also bis dahin schon mal, ja. Mhm. Aber ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Das ist ja ein ganz großer Vorteil. Ich kann auch Hochdeutsch.
Ja, das merkt man ja. Fang doch mal vorne an. Du bist wo?
Im Auricher Kreiskrankenhaus. Ja,
genau, hast es ja gestern lang und breit erklärt. Und ich dachte, ja, das
Genau, und man muss dazu sagen, meine komplette Familie ist so, wie man sich ostfriesische Familien vorstellt, die rot-blond. Ich kam halt so auf die Welt, wie du mich jetzt hier siehst, mit sehr dunklen Haaren. Und das war sozusagen der erste Skandal am ostfriesischen Kanal. Und es gibt diese schöne Geschichte, dass meine Mutter während der Geburt irgendwann keine Kraft mehr hatte und der Arzt zu ihr dann auf Hochdeutsch, weil Menschen mit weißem Kittel sprechen Hochdeutsch, gesagt hat, Frau Heger, nochmal so richtig anstrengend, ich kann schon schwarzes Haar sehen. Und meine Mutter dachte, was?
What?
Schwarzes Haar. Und dann hat sie aber gepresst, ey, das wollte sie sehen. Und dann sagt sie immer, und dann, bis ihre Eltern, meine Großeltern, also dann im Krankenhaus ankamen, ist sie fast geplatzt vor Stolz, weil sie ein schwarzhaariges Kind geboren hat. So, also das war, die Geschichte, die mich immer sehr begleitet hat. Mhm. So. Und meine Uroma, die war damals schon über 100 und schon ein bisschen dörner, ne? Die sagte immer nur, wenn sie mich sah, immer wahllos zwischendurch, was ist die schwarz? Also was ist sie schwarz?
Ja.
So, weil das einfach, die sind wirklich alle rotblond. Ich bin da völlig aus der Art.
Mein Bruder ist strohblond.
Auch?
Mein Bruder ist strohblond, also ich bin dunkel. Eigentlich? Kann man jetzt nicht sehen, ja, aber okay. Ich wäre eigentlich
dunkel. Doch, ich sehe es an deinen Augenbrauen.
Ja. Mein Bruder ist strohblond geboren und das war die Sensation in Spanien. Das war ein,
ja.
Der war, ja.
Ne? Eben, genau so.
Ja.
Ja, also ich was hell, was besünnes, kann man so sagen. Konnte aber keine Blütenkönigin in Wismar werden dadurch, das war ein bisschen schwierig. Das wurden dann immer nur die blonden Mädchen. So, und jetzt hat sich aber auch da eine Menge getan. Es gab nicht nur eine dunkelhaarige Blütenkönigin, sondern in diesem Jahr wurde zum ersten Mal ein Blütenkönig gewählt. Mhm. Also man hat jetzt wirklich alle selbstgesetzten Grenzen mal über Bord geworfen. Und ich finde es richtig toll, dass so ein kleines ostfriesisches, naja, sie sagen Stadt, aber es ist nicht viel, was da, also
Nest.
Ja, Nest, genau. Dass die so sich auf Veränderung einlassen. Ist doch großartig.
Vor allen Dingen ist es jetzt spannend, die Veränderung in die andere Richtung. Es wird also ein Blütenkönig gewählt.
Genau.
Das ist doch mal Integration.
Ja, absolut. Hallo. Und er hat jetzt natürlich auch seinen Hofstaat. Das ist jetzt also ein bisschen andersrum. Also da sind jetzt, ich glaube, noch so zwei Prinzessinnen sind es, glaube ich. Genau. Die ihm dann jetzt so seine Gefolgschaft sind und auch diese Termine wahrnehmen müssen. Mhm. Aber ich finde es schon. Also damals war das für mich tatsächlich erstrebenswert. Ich wollte es unbedingt sein. Und eine Cousine von mir ist das auch geworden. Und die ist auch so wunderschön gewesen. Und wir wollten alle so sein wie sie, Vera. Und es war aber relativ schnell klar auch, eigentlich möchte ich das nicht machen, um da vorne mit Krönchen und diesem Kleid und der Schärpe zu stehen, sondern die Blütenkönigin, die Amtierende, durfte dann immer im darauffolgenden Jahr auf das Festgelände einen Fallschirmsprung machen.
Ach.
Und den wollte ich so gerne machen. So richtig gerne.
Einen richtigen Fallschirmsprung?
Ja.
Wo bist denn du aufgewachsen?
In Spetzerfeen?
Leute,
bei Wismar.
Da werden Kinder aus dem Flugzeug geworfen.
Nein, doch keine Kinder. Königinnen.
Königinnen aus dem Flugzeug geworfen. Wie geil ist das denn?
Ja, richtig gut. Mhm. Wir hatten in Wismar auch einen amerikanischen Tieffliegerstützpunkt. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Aber den haben wir irgendwann mal sehr effektiv weggebetet. Mhm. Ich komme aus so einer sehr, so einer Betfamilie.
Ja, du hast gestern schon erwähnt. Mhm. Ja. So, und dann hast du dich langsam ins Theater gebetet.
Genau, ich glaube eher weniger, das kam auch so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich evangelische Religion studiert und war kreuzunglücklich. Oh Gott, das passt gut. Ich war wirklich kreuzunglücklich in meinem Religionsstudium und war gerade mit meinem Vater auf einer Musikmesse in Frankfurt. Mhm. Und dann bekam ich einen Anruf aus diesem Theater, von dem ich gerade sprach. Und die sagten, ja, wir haben deine Telefonnummer von deiner Cousine, die spielt gerade bei uns Weihnachtsmärchen. Und wir brauchen noch eine Regieassistentin. Und ich so, das ist ja ganz schön, aber ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ein Theater funktioniert. Ich war da 19. Und dann habe ich gesagt, ich wollte eine Hospitanz machen. Deswegen habe ich gesagt, die soll meine Nummer weitergeben. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen keine Hospitanz, wir brauchen eine Regieassistenz. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich rufe gleich wieder zurück. Und dann habe ich mit Papa gesprochen und Papa sagte, natürlich machst du das. Und dann habe ich das gemacht. Und deswegen hatten wir bei unserer ersten Beleuchtungsprobe auch keine Beleuchtungsstatisterie, weil ich nicht wusste, dass man welche braucht. Nun gut. Aber so habe ich die erste so richtige Theaterluft, Staatstheater Oldenburg,
Was ja, ja auch ein wirklich schönes
wirklich Haus ist. Wirklich schönes Haus ist so. Ja. Und mittlerweile, also seitdem ist, glaube ich, jetzt der 5. Intendant dort. Ich bin immer noch an dem Haus, immer wieder zwischendurch. Spiele jetzt im Dezember im großen Haus mein Weihnachtsprogramm. Da passen einfach auch irgendwie 750 Leute rein. Und es hat so drei Ränge und einen riesigen Kronleuchter und rote Sessel.
Also wer da hinkommt, geht mal ins Theater.
Richtig schön. Auch von außen schön, aber von innen richtig schön. Genau, und dann war ich da erst Regieassistentin. Dann habe ich gedacht, ich muss was werden, noch so mit so einem Wisch, einem Zertifikat und habe dann angefangen, eine Musical-Ausbildung zu machen in Hamburg, habe die nach einem halben Jahr abgebrochen, weil ich merkte, nicht gut hier, auch für die Psyche. Und habe dann was ganz Verrücktes gemacht, eine Ausbildung am Krankenhaus zur Diätassistentin, weil ich Diabetesberaterin werden wollte. Habe selbst Diabetes und dachte, aus so einer eigenen Betroffenheit heraus wäre ich da ganz gut drin. Das stimmt nicht. Wenn man gerade psychisch gar nicht stabil ist und seine eigene Erkrankung noch gar nicht akzeptiert hat, dann sollte man so eine Ausbildung nicht machen. Triggert eine Menge. Und dann bin ich 3,5 Monate im Krankenhaus gewesen. 3,5 Monate Klapse. Also so richtig anständig, mit am Anfang keinen Besuch haben dürfen und keine Kopfhörer mit Kabel haben dürfen und so. Und dann alles von, ich habe so viele Selbstbildnisse aus Ton geknetet, wie man nur kneten kann. Und habe da versucht, alles an- und wahrzunehmen, weil ich wusste, ich bin auch keiner für zweite Chancen. Wenn, dann muss das jetzt klappen. Und habe dann mit dem ganzen Therapieteam versucht herauszufinden, was ich eigentlich werden möchte im Leben, wo ich so hin möchte. Und war ziemlich verzweifelt, weil ich das nicht wusste. Ich wusste nicht, was sind denn meine Ziele, Wünsche, Träume. Irgendwie klappt nichts, was ich anfange. Nichts ist so richtig, richtig. Und dann habe ich irgendwie mit meinem Papa gesprochen am Telefon, 2 Wochen vor Entlassung, sagte, Papa, ich muss doch irgendwas werden. Und dann hat Papa gesagt, aber du bist doch schon wer. Und das war ein so einschlagender Satz für mich, du bist schon wer. Also natürlich sind wir alle irgendwie im Werden und so immer und das hört nicht auf, aber wir sind ja auch schon wer. Und er sagte, du kannst so viel, mach doch einfach was damit. Und dann habe ich in diesen letzten 2 Wochen im Krankenhaus beschlossen, ich bin Künstlerin. Mhm. Das muss ich nicht werden, das bin ich. Das mache ich, seit ich 3 bin. So, mein Vater ist Berufsmusiker. Ich bin in so einem Haushalt groß geworden, wo das alles eine große Selbstverständlichkeit hatte. Anders als bei dir.
Ja.
Ne? Also da sind die Wege ja nochmal ganz anders kämpfend rein. Ich habe ja eher versucht, nicht unbedingt da zu landen, wo mein Vater vielleicht ist, in dieser klassischen Musik und so weiter. Genau, und habe mir dann den Weg dorthin gekämpft und habe dann gleich danach, war ich wieder in einem Regieassistenzjob, aber mit einer Spielverpflichtung. Und so ist es dann gekommen. Und dann irgendwann Tanz dazu. Denn, also ich habe auch ganz viel gemacht. Fake it till you make it, ne? Also ich habe da, man muss nur die Beine ein bisschen höher schmeißen als die anderen Mäuschens. Dann kriegt man auch den Tanzjob. Und ist dann aufgeschmissen, weil man dann so tun muss, als könnte man voll gut tanzen. Ja.
Ich glaube, ein Großteil der Karrieren der Menschen um uns herum ist genau so entstanden.
Ja.
Einfach rein und tun.
Ja, da gibt es auch kaum gerade Wege.
Ja. Ja, ich höre das die ganze Zeit und denke, oh Gott, ich muss, meine Tochter muss das hören. Ich habe ja 4 davon. Und ein davon ist genau gerade an so einem Punkt, wo soll ich hin, was geschieht mit mir? Und der Satz, du bist doch schon wer, der verfängt noch nicht. Der verfängt noch nicht, weil sie noch nicht so weit ist, zu kapieren, dass sie längst jemand geworden ist.
Liebe Grüße.
Ja, werd sie dazu zwingen, das zu hören. Unbedingt, auf jeden Fall. So, und dann bist du irgendwann in die Kleinkunst gerutscht.
Wie gesagt, mit diesem, hey, mach doch mal ein Programm, du bist doch irgendwie auch ganz lustig. Und das war dann ja nun mal alles auf Plattdeutsch. Und das kennst du ja auch, wenn man in Mundart etwas macht, dann hat das ein anderes Timing, das hat einen anderen Humor, es hat auch eine andere Ebene. Ich finde, wenn ich Plattdeutsch spreche, ist mein Stimmsitz sogar woanders. Also meine Mundstellung ist eine andere und ich gehe anders auf die Bühne, wenn ich Plattdeutsch spreche. Und da war für mich die Transition gar nicht so einfach, ins hochdeutsche Fach irgendwann zu wechseln, weil wenn ich einfach nur das übersetzt habe, was ich auf Plattdeutsch gemacht habe, das ist vielleicht der absolute Schenkelklopper im Plattdeutschen gewesen, ringt aber dem hochdeutsch geneigten Ohr nicht mal ein Schmunzeln ab.
Ich habe irgendein Interview gesehen, ich weiß gar nicht mehr, mit irgendeinem Ich glaube, das war, wie heißt der, dieser schottische, ach, dieser tolle Schauspieler. Es fällt mir wieder ein. Mhm. So, auf jeden Fall, der sagte, dass er, wenn er Texte lernt, die lernt er erstmal immer in seinem Heimatdialekt, damit er sie überhaupt durchdringen kann. Mhm. Und man überhaupt kapiert.
Was ist denn los?
Was ist das eigentlich?
Ja.
So. Und dann spricht er normales Englisch. Als ich das gehört habe, dachte ich, auf eine Weise stimmt das natürlich auch. Mhm. Auch wenn ich mich berührt mein Heimatdialekt natürlich völlig anders, als wenn ich versuche, ja, Ruhe zu sprechen.
Mhm. Ja. Also ich bin dann irgendwann, weil ich ja dann über das Theater, wo dann diverse Engagements, so als ausführendes Amt, das kennst du ja auch, ich habe einfach unfassbar tolle Menschen in der Kantine kennengelernt. und irgendwann mal, weißt du, damals noch in der Kantine, als dieser ganz kleine Raum in Nichtraucher- und Raucherbereich eingeteilt war, über einen Strich an der Wand, und man in so einer Bierlaune dann irgendwie sagte, lass uns mal was zusammen machen. Und dann waren da zwei Mädels, Mary und Tina. Und wir waren gerade zusammen in einer Musical-Produktion am Haus. Und dann haben wir tatsächlich Nägel mit Köppen gemacht. Und Mary kam aus den USA, Tina aus Rostock und ich nun mal aus Ostfriesland. Wir waren alle drei sehr anders, sehr unterschiedlich sozialisiert, auch künstlerisch. Und hatten so unsere eigenen Stärken. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir machen so ein Swing-Trio. Bot sich irgendwie an. Close Harmony Gesang, so ein bisschen wie die Andrew Sisters, nur 15, 20 Jahre später. Also eher so 50er, 60er. So, und das haben wir dann angefangen und das wurde so schnell so erfolgreich, dass wir eben damit durch die ganze Republik sind. Und dann haben wir den Kollegen Sascha Korf gefragt, ob der mal drüber gucken könnte, weil wir reden jetzt doch mehr irgendwie zwischen den Liedern als am Anfang und eigentlich sind wir ja auch ganz lustig. Und dann hat er sich das angeschaut und hat uns einfach die schönste sozusagen Golden Girls ohne Sophia Abende daraus gestrickt und wir wurden immer komischer und wurden immer näher uns und befreundeter, so dass wir dachten, wir können auch gar nicht mehr ohne einander auf der Bühne sein. Und dann war das gar nicht so einfach, nochmal auch ein Soloprogramm daneben zu haben. Das habe ich aber dann irgendwie doch hinbekommen, weil ich habe zwar Mary und Tina versucht, auch Plattdeutsch beizubringen, also da war ich auf großer Mission. Und die haben dann auch tatsächlich beim Plattdeutschen Musikfest des NDRs mal mit mir gesungen auf Plattdeutsch. Ganz, ganz süß, Plattdeutsch mit amerikanischem Akzent. Genau, und dann kam ja wie für uns alle diese kleine weltweite Pandemie. Und da wollten wir eigentlich 10 Jahre wollten wir feiern, das ging dann nicht. Und dann waren irgendwann die Inzidenzen ein bisschen niedriger im Sommer. Und dann dachten wir, dann feiern wir 10+1. Man muss ja kreativ sein. Und waren bei Marion, haben alles vorbesprochen und haben Champagner mit Erdbeeren getrunken. Und haben das so genossen, dass wir wieder zusammen waren und das planen konnten. Und 6 Tage später ist Mary abends ins Bett gegangen und am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht.
Ach je.
Ja, und somit war Sweet Sugar Swing im besten Sinne des Wortes gestorben. Denn wir haben sofort gesagt, also Sweet Sugar Swing sind wir drei. Und nicht Tina und Annie, die sich jetzt irgendjemanden noch dazu holen. Und wir kennen das ja von Wildes Holz zum Beispiel, dann als Anto starb, schon eine Weile her, dass die es ja geschafft haben, sich jemanden dazu zu holen. Zwar gab es auf der Stelle auch einige Umbesetzungen, aber sie haben das geschafft, das irgendwie weiterzumachen. Und ich habe relativ schnell nach Marys Tod mit Markus von Wildes Holz auch telefoniert, weil der ja auch einfach wusste, wie es uns gerade geht. Dann haben wir eine riesige, riesige, riesige Lebensfeier für Mary veranstaltet, anstatt eines 10+1 und haben im Patentkrug in Oldenburg alle unsere Bühnenbilder der letzten 10 Jahre aufgebaut. Es gab amerikanisches Fingerfood, Pinnwände, wo Leute Fotos mitbringen konnten und es gab eine kleine Bühne und da lag ein Mikrofon drauf und jeder konnte das Mikrofon nehmen und eine Geschichte teilen. Es kamen Leute aus dem Staatstheater, die gesungen haben, ganz urkomische Dinge. Tina und ich haben ein letztes Kesara gesungen, geheult. Menschen haben Walzer getanzt, Kinder waren da. Und dann sind wir danach noch mit der ganzen Partygemeinde zum Friedhof. Da haben wir nochmal eine anständige Trauerrede gehalten. Ja, und die Großen haben den Kleinen erklärt, was hier gerade stattfindet. Und das war, sagen wir es so, ich hätte Sweet Sugar Swing und Mary und so gerne anders gefeiert. Und wie das manchmal so ist im Leben, war ich eigentlich in dieser Pandemie dabei, selber nochmal ein Weihnachtsprogramm nur für mich zu schreiben. Also waren die Termine, die wir mit Sweet Sugar Swing gemacht hatten, einfach umzubasteln auf mein Solo. Mhm. Es fühlte sich zwar an jeder Stelle seltsam an in dem ersten Jahr, aber so gaben sich diese Programme eben die Hand.
Dann bist du auch noch in die Autorenschaft gegangen. Also du hörst ja gar nicht auf.
Nee.
Hast du gestern irgendwann saßt du, ich glaube während der Probe saßt du da an deinem Rechner, hast du dann dein, du hast gesagt, du musst noch lektorieren. Hast du zwischendurch, machst du das so zwischendurch oder?
Nee, da habe ich eine Kolumne geschrieben. Ich habe eine wöchentliche Kolumne in einer Tageszeitung. Die habe ich seit Januar 21, das ist eigentlich eine Kulturkolumne, aber Januar 21, ja, hat nicht so viel Kultur stattgefunden. Ich musste also alles zu Kultur erklären, um darüber schreiben zu können. Und das mache ich jetzt eigentlich immer noch so.
Genau. Das ist dein zweites Buch jetzt, richtig?
Ich habe plattdeutsche Bücher schon geschrieben. Und jetzt kam halt letztes Jahr noch, kam das hochdeutsche Buch, Sei der Wind nicht das Fähnchen. Und wenn nicht, Segel setzen, Kurs bestimmen. Das ist ein Hardcover-Buch mit Schutzumschlag. Bin ich mächtig stolz drauf. Und es ist auf Hochdeutsch.
Nicht jeder.
Genau.
Nicht jeder.
Ist rausgekommen bei Drömer Knauer Bene. Und es sieht auch ganz fantastisch aus. Es hat so ein schönes Bordeaux. Und fühlt sich gut an. Kann man sich auch nachts mal so einfach mit dem Kopf drauflegen. Das macht ein gutes Gefühl. Ja, mhm. Ja, aber das habe ich halt geschrieben. Und das hat noch mal was anderes gemacht, weil in der hochdeutschen Szene noch mal anders unterwegs zu sein, brachte dann die NDR-Talkshow mit sich und das Rote Sofa und all diese Dinge. Bin aber noch auch, also ich schreibe einfach unglaublich viel, bin auch seit über 10 Jahren Kolumnistin, Radiokolumnistin beim NDR. Bei der bei uns im Norden ist das eine Kult-NDR-Kolumne, die gibt es seit über 60 Jahren. Hörmann, Beten, Toe. Und ich mache noch die plattdeutschen Andachten für den NDR. Also ich schreibe jeden Tag. Aus mir muss jeden Tag, müssen da ganz viele Wörter rausfallen. Am besten in einer guten Kombination.
Okay, ja. Was glaubst du, woran liegt das denn?
Dass das da rausfällt. Ich platze sonst. Ich habe das Gefühl, ich bin so voll mit Geschichten. Ihr merkt das ja auch, du kommst ja gar nicht richtig zu Wort oder kannst Fragen stellen. Ich könnte stundenlang erzählen.
Und es ist noch nicht mal 11 Uhr, Leute.
Ja, es ist. Genau, Halleluja. Das muss alles raus. Und deswegen nehme ich natürlich auch alles an. Am Anfang habe ich auch alles angenommen, wo ich was schreiben oder sagen durfte, wofür es kaum Geld gab, weil ich wusste, das ist so katharsisch. Trotzdem, Dinge müssen raus, Dinge müssen sich erzählen lassen. Beim Radio weiß ich ja noch nicht mal, ob mir jemand richtig zuhört. Also, und ich produziere, also ich nehme nicht im Sender auf, sondern produziere selbst, weil ich ja so viel unterwegs bin. Das muss also unterwegs passieren und habe dann mein kleines mobiles Studio dabei. Ich liege so viel unter Hotelbettdecken und nehme Kolumnen auf. Und ich liege da manchmal drunter und schwitze wie blöd. Und dann irgendwann wird auch der Laptop heiß unter der Bettdecke und frag mich dann, wer hört das denn jetzt eigentlich? Also wem erzähle ich das, während ich unter der Bettdecke liege
ist das
und schwitze?
Ist das noch Rock'n'Roll oder ist das schon Wahnsinn?
Ja, beides würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wo wir das im ICD-10, in der Klassifizierung der Erkrankung, einordnen können. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen vor einem Hintergrund einer Persönlichkeitsstörung ist, ja. Aber eine, die ich gut kompensiert habe. Also die Geschichten dürfen hier raus. Was ist denn das für ein Luxus? Und auch eine Macht.
Entschuldige, aber.
Und eine Verantwortung.
Dieses Gewitter im Kopf so zu kompensieren, auf diese Weise, hallo, das ist doch ein Geschenk.
Ja. Und dass es Lustige ist, ja. Als ich diese 3,5 Monate in der, auf der psychosomatischen Station im christlichen Krankenhaus in Quakenbrück war, konnte ich in der hatte ich totalen Schiss immer vor der Gruppentherapie. Weil man dann ja was sagen musste, sollte, am besten. Und ich dachte immer, mich versteht doch keiner. Ich kriege doch meine Wörter nicht sortiert. Ich kann mich nicht so ausdrücken. Ich kann nicht diese 10 Ebenen, die bei mir gleichzeitig im Kopf laufen, auf einen Sprachkanal bringen. Ich war dann immer verstummt. Und das jetzt, also ich hätte gerne diesem, und es ist dieses Jahr 20 Jahre her, ich hätte gerne meinem 22-jährigen Ich so ein bisschen so eine Vorschau gegeben, wo ich jetzt bin und was ich sagen und formulieren kann. Oder dass es manchmal auch total okay ist, öffentlich-rechtlich zu heulen und trotzdem weitersprechen zu können. Also, dass es okay ist, sich auch von Gefühlen einholen zu lassen, aber sich nicht überwältigen zu lassen, sodass man nicht weitersprechen kann. Ja. Das, also wenn ich daran denke, dass ich wirklich so verstummt war, immer wieder in Gruppensituationen, das will mir gar nicht mehr in den Kopf.
Oh Gott, muss meine Tochter das hören? Das ist, das, ich weiß gar nicht, wo das jetzt noch hinführen soll. Deswegen, bitte lass uns an der Stelle, das nehmen wir jetzt mal als vorläufiges Schlusswort. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich immer stelle.
Oh, wie gut. Okay. So eine Schnellfragerunde, muss ich sehr schnell antworten?
Nee, du kannst sagen, was du willst. Das Problem ist, dass ich das für mich auch noch mal umarbeiten muss im Kopf, denn du hast nichts mit Schalke oder Rot-Weiß Oberhausen zu tun. Du lebst ja in Hamburg, ne?
Ja.
Dann muss ich natürlich fragen, St. Pauli, auf jeden Fall, natürlich.
Aber ganz im Herzen natürlich, lebenslang grün-weiß.
Was ist grün-weiß?
Werder Bremen.
Bremen, also. ist auch eine schwierige Liebe, finde ich.
Ja, ist
eine
ganz schwierige. Na, wir sind einfach, ich bin ja auch Bahncard 100-Besitzerin, also mit Kummer kenne ich mich aus.
Die nächste Frage wäre Marktstraße oder Zentro, das heißt Innenstadt oder Mall?
Innenstadt, definitiv. Ja, also Marktstraße, Zentro brauche ich gar nicht.
Ja. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Kanal oder Halde? Also Berge oder das Wasser?
Wasser.
Immer Wasser.
Immer
Wasser. Was anderes hätte mich jetzt auch wirklich gewundert. So, und letzte Frage, die ist jetzt assoziativ. In dem Fall wäre es das Ruhrgebiet, aber sagen wir mal, wenn der Norden eine Pizza wäre, welcher Belag wäre Ostfriesland?
Welcher Belag wäre Ostfriesland? Das ist ja total klar. Krabben.
Krabben ist Granat.
Ja, genau. Deswegen heißen wir auch die Deichgranaten. Das hat eher nicht was mit so einer anderen Einschlagkraft zu tun. Genau. Auf alle Fälle Krabben ist ja klar. Bietje Remoulade, Ziepels um Tau und vielleicht die andere Hälfte mit so einem schönen Matjes. Definitiv nicht mit Käse überbacken.
Das alles andere wäre jetzt auch wirklich, wirklich schrecklich gewesen. Anni, danke. Wir wollen ja noch an den Strand.
Also, ja.
Du ja nicht, aber...
Nee, weil ich mache das nicht so mit dem Spazieren. Ja. Mir erschließt sich die Sinnhaftigkeit nicht an einem Ort da wieder anzukommen, wo man losläuft. Also bei mir braucht es bei einem Spaziergang ein Ziel. Also wenn man mir zum Beispiel sagt... Am Ende ist eine Wirtschaft und da trinken wir ein Bier zusammen. Dann ist das für mich okay, diese Strecke zu laufen. Aber ich kann das nicht mit da. Das kann ich nicht.
Ja, du hast wahrscheinlich viel zu viel Ruhe in deinem Leben gehabt früher.
Ja.
Das ist, da, wo bei uns die Autos fahren.
Gar nicht, du. Das ist, nee, aber ist schon schön so, ne? Ja. Meine Familie sind ja Torfstecher. Wir hatten eine Menge Ruhe.
Ja. Ja. Okay, Hammer. Dankeschön.
Ich danke dir für die Einladung in diesen Podcast.
Ja. Das war toll, danke.
Prost!
Was hast du denn heute noch vor? Was musst du denn heute noch tun, liebe Ann-Kathrin?
Also ich werde mich jetzt noch eine halbe Stunde stumpf vors Fernsehgerät setzen, um mein Gehirn ein bisschen weich zu massieren. Und dann fahre ich tatsächlich schon in die Glocke und dann geht's schon los. Eine Stunde später kommt schon der Chor. Und dann ist, also das mache ich heute.
Also du hast Betreuung von 30 Damen.
Genau.
Oh yeah.
Niemand hat gesagt, dass es leicht wird.
Nein, nobody said it was easy. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, Leute, ganz wichtig, ich habe eine neue Homepage. Die ist seit heute online. Ich bin total stolz, da habe ich lange, lange dran geschraubt. Ich habe da drüber geguckt und geschimpft und der Kollege hat die zusammengeschraubt, der Justus. Sehr zu empfehlen, falls jemand sowas braucht. Das macht man dann mit ihm aus, aber es auf jeden Fall, das hat er ganz toll gemacht und ich bin da sehr stolz drauf. Meine Homepage nitotorres.de, endlich die neue Homepage, die vor allen Dingen auch aktuell ist, mit so
schön.
Terminen und so ein Kram, weißt du, wo man also auch Termine findet. Das hat er wirklich toll gemacht. So. Das wollte ich noch loswerden. Ansonsten, bitte, bitte, empfehlt uns weiter. Sagt den Menschen, dass es diesen Podcast gibt, dass man den hören kann und der unterhaltsam ist. Relevant, ganz wichtig. Wir erzählen immer viel über Aale und Getier, wenn denn eins da ist. Ansonsten sehen wir uns im Ebertbad. Ann-Kathrin, komm, bevor es gleich wieder zu 30 Frauen geht, eine kurze Arschbombe. Was meinst du?
Schaffe ich. Ja, sicher.
Alles klar. Und... Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.